Hallo und herzlich willkommen zu Hashtag Happylist, der Podcast, der sich darum kümmert, dass du alle deine Ziele auf deiner Glücksliste erreichst. Ich bin Uwe von Grafenstein. Das ist Philipp und von Philipp werde ich euch gleich erzählen. Philipp ist ein Startup-Entrepreneur, war mal bei Amazon, hat eine Firma, die Mokebo heißt. Ich werde euch auch alles hier unten drunter verlinken, wie ihr ihn findet und wie ihr Mokebo findet. Und Mokebo macht Möbel.
So ist es, ja. Hallo und hallo. Danke für die Einladung.
Ich danke dir, dass du extra gekommen bist aus Köln, ja. Deine alte Heimat München.
Ein guter Grund.
Wir haben viel zu reden, ja. Weil wir fangen vorne an. Das ist ein Podcast, der Menschen zeigt, die was gerissen haben, die dann aber vielleicht was ganz anderes gemacht haben oder dabei was anderes zu machen. Also tatsächlich ein Transformations-Podcast. Ja. Und dich habe ich kennengelernt über den Robi von Lucky Recipes, der letzte Woche bei mir war und der seinen YouTube-Channel hat. Ihr habt euch bei Amazon kennengelernt. Das führt mich zu meiner allerersten Frage. Guck mal, normalerweise in der echten Welt wollen Leute bei Google oder Amazon arbeiten und dann haben sie auch den Höhepunkt erreicht. Ja. So gilt es doch. Was ist bei dir schiefgelaufen, dass du von Jeff Bezos weggelaufen bist?
Also ich glaube, das hatte verschiedene Gründe. Ich trage Amazon auf jeden Fall, Stand heute, immer noch ganz tief in meinem Herzen. Nach diesem Podcast werde ich mit meinen alten Arbeitskollegen auch sofort Mittagessen gehen und das erste Mal, seit ich Amazon verlassen habe, auch wieder zum Campus zurückfahren. Freue ich mich schon drauf. Ich glaube, das war eine ganz, für mich persönlich und für meine Persönlichkeit, eine ganz natürliche Entwicklung. Ich habe damals dual studiert bei Amazon, habe dann eine ganz normale oder typische Einstiegsposition im Vertrieb eingenommen, war dafür zuständig, Händler zu akquirieren für den Amazon-Marktplatz, habe wirklich Telefonhörer in die Hand genommen und gesagt, ich bin Philipp Gehela von Amazon, wir suchen nach neuen Händlern, die Socken verkaufen, ihr Online-Shop für Socken ist super interessant, ich würde sie gerne bitten, ihre Produkte auch auf Amazon zu verkaufen.
Aber wie spannend, dass das so haptisch und so händisch noch ist.
Es ist unglaublich.
Und da würde man doch wirklich denken, es gibt doch diesen Satz, to scale, do things that don't scale.
Ja, genau.
Also, oder? Das Ding so. Damit Amazon so skalieren kann, hast du Leute angerufen.
Und das ist damals die Phase gewesen, in der Amazon auch in dieser Hypergrowth-Phase war. Amazon war, als ich angefangen habe, um vielleicht das ins Verhältnis zu setzen, dass man sich das gut vorstellen kann, war der Aktienkurs bei $200, als ich eingestiegen bin.
Wie lange ist das her?
2012 Oktober.
7 Jahre.
Okay, genau.
Ziemlich
7
genau.
Jahre. Inzwischen ist der Aktienkurs, war der bei 2030 Dollar. Ne? Also es ist eine unglaubliche Hypergrowth-Phase gewesen. Auch im Unterschied im Marktplatz war es damals so, damals war es ein Team voll mit New Accounts Managern wie mir. Hörer gegriffen, den ganzen deutschen und europäischen E-Commerce angerufen und gesagt, eure Produkte wollen wir auf dem Amazon-Marktplatz listen. Inzwischen ist es so, das Team ist deutlich kleiner geworden, weil eine Sättigung eingetreten ist. Es gibt jetzt schon viele Online-Shops, die ihre Produkte auch auf Amazon verkaufen. Mhm. Aber damals war es halt echt alles noch so in so einer Phase. Amazon war schon groß, riesig, der größte. Aber man hat noch ganz viele neue Themenfelder erschlossen. Und für mich eine super Einstiegsposition, habe extrem viel dabei gelernt und habe dann den Weg für mich weitergefunden, was sind Dinge, die mich treiben und die mir Spaß machen und habe schnell gemerkt, innovative Modelle, Amazon Prime hat mich immer fasziniert, dieses Kundenbindungsprogramm, von dem ich denke, eines der signifikantesten und interessantesten Kundenbindungsprogramme der Welt und habe mich dann weiterentwickelt und gesagt, ich will eigentlich ins Produktmanagement. Mhm. Bin zu Amazon Prime Amazon Music gegangen und war ab dann bei verschiedenen Launches von Innovationsprodukten rund ums Amazon Prime Produkt zuständig, unter anderem Amazon Music Unlimited. Mhm. Ist ja inzwischen wirklich ein sehr ernstzunehmender Konkurrent zu Spotify oder Apple Music als Full-Scale Streaming Service. Da war ich für die Performance-Marketing-Strategie mitverantwortlich. Und darüber hinaus, wie es dann oft so ist oder woran ich glaube, ist sehr stark, wenn du den Mentor findest, derjenige, der dich fördert und fordert und der in dir Dinge sieht, die du an dir selber auch siehst, dann entwickelst du dich automatisch weiter. Und er hat mich dann auf Projekt zu Projekt gesetzt. Das nächste Thema war dann, dass ich mitverantwortlich war für die Alexa, Amazon Echo Alexa Experience für Music.
Cool, ja.
Als bestes Beispiel nenne ich da immer, wenn ich das erkläre, es hinzubekommen, dass wenn ein Deutscher sagt, Alexa, spiele Adele, dass Alexa da nicht antwortet, spiele den neuen Song von Adele, sondern dann erkennt, jetzt muss sie das Wort Englisch aussprechen. Aber wie erkennt das System, wann muss es Englisch sein, wann muss es Deutsch ausgesprochen werden?
Aber wie technisch bist du dann? Also wie sehr bist du dann auch auf dieser Programmier- oder Entwicklungsebene?
Sehr, also zum Ende hin war es wirklich sehr technisch.
Aber wo bist du Entwickler? Also kommst du daher? Bist du da drin jetzt vom, hast du das studiert oder wie bist du da reingekommen?
Überhaupt nicht. Ich würde mich eher als ein Generalist mit extremer Neugierde und extrem Ehrgeiz bezeichnen, weil es für mich immer so war, coden kann ich nicht, bis heute nicht. Ich habe Dinge angeguckt etc.
Bei mir auch, ja.
Ich kann die Menschen dahinter sehr gut verstehen. Das heißt, ich war sehr, sehr häufig in San Francisco bei unserem Tech-Team, bei unseren Developern im Silicon Valley und ich musste als Produktmanager sicherstellen, dass ich verstehe, was sie erreichen wollen. Wie sieht der Sprint aus? Was möchten die im Sprint erreichen? Und was ist das Endprodukt, was rauskommen muss? Mhm. Weil als Produktmanager bist du ja immer die Schnittstelle zwischen Business und den Directors und VPs und den Developern, die halt ein Produkt coden. Und dann einem kalifornischen San Francisco Developer zu sagen, Adele und nicht Adele, dann aber bitte wieder, weiß ich nicht, Helene Fischer und nicht Helene Ficker oder Fischer, ne? kurzes Wortspiel. Sowas zu erklären, musst du transferieren zwischen dem, was das Top-Management möchte, nämlich, das muss Englisch sein, das muss Deutsch sein, kriegt das hin, zu dem, was technisch möglich ist und zu verstehen, wie sie es umsetzen. Aber ich war nie der, der selber den Code geschrieben hat, sondern die Endresultate und mit den Menschen zu versuchen, erklär es mir in einer Art und Weise, dass ich es wiederum aus deiner sehr technischen Analyse transferieren kann in das, was mein Manager wissen möchte.
Aber ist es nicht auch sowieso die Key-Herausforderung oder das, die Key-Qualifikation für jeden, der Erfolg haben will? Dinge, die kompliziert sind, absolut, einfach zu erklären.
Ja.
Also, ich sag's auch immer, einem Kunden einfach zu erklären, was dein Angebot ist.
Ja.
Oder?
Ich
meine, wenn du das kannst,
ja.
Und das finde ich A, spannend und B, ich hatte neulich eine Frage in einem Podcast, wo mich jemand gefragt hat, welche Position finde ich in einem Unternehmen am wichtigsten und ich habe gesagt, der Generalist.
Ja.
Der von oben halt irgendwie genügend Ahnung hat, von nichts wirklich, also böse. Ne?
Ja.
Also, aber wie macht ihr das bei euch im Unternehmen? Du hast jetzt mit deinem besten Freund gegründet, müssen wir auch gleich drüber reden, weil das ja auch kann Risiko sein, ne? Kann aber auch das größte Asset sein.
Absolut.
Wie seid ihr intern bei eurer Company aufgestellt? Wir müssen erst mal ganz kurz vorher erklären, ihr verkauft Möbel online.
Ja.
Erzähl nur mal ganz kurz, pitch mir mal kurz deine Company.
Was wir bei Mokebo machen, ist, wir agieren eigentlich in zwei Richtungen. Grundsätzlich ist es ein Handelskonzept, also wir verkaufen Möbel.
Online,
ihr habt einen Online-Shop. Online, wir sind komplett E-Commerce-oriented. Nach vorne hin zum Endkunden verkaufen wir Möbel auf den größten und reichweitenstärksten E-Commerce-Plattformen. Von Amazon über eBay, Otto, die Metro AG geht jetzt bald ins E-Commerce. Überall da, wo man als Handelsmarke auftreten kann, aber die Preise kontrollieren kann und seine Ware nicht verkauft, sondern wir treten als Händler auf und machen die Preise, sind gleichzeitig aber auch eine Marke
Mokebo. Ihr habt einen eigenen Online-Shop.
Wir haben dazu auch einen eigenen Online-Shop, den wir aufbauen, weil wir Mokebo auch als Marke entwickeln wollen.
Ja.
Das ist für uns eher ein Marathon und das ist nicht etwas, was wir sofort machen wollen, sondern über die Zeit.
Mhm.
Und nach hinten hin haben wir gesehen, dass es eine extreme Nicht-Digitalisierung in der Möbelbranche immer noch gibt, vor allem bei Möbelproduzenten in Europa, die eigentlich unglaublich spannende und tolle und hochwertige Möbel produzieren, aber immer noch über 90, erstens das,
ja,
absolut,
oder?
Und immer noch über 90%, weit über 90% ihrer Umsätze im Stationärgeschäft mit den Möbelhöffners und Porters und XX Lutz generieren und sich extrem davor scheuen, den Weg ins E-Commerce zu gehen, entweder es nicht möchten, nicht können oder nicht ganz verstehen.
Und warum machen es die Großen nicht? Also warum macht es der Lutz nicht? Warum macht es der Höffner nicht? Also warum nehmen die euch nicht euer Geschäftsmodell weg?
Ja.
Bloß nicht zugucken.
Genau. Ich glaube, das ist auf derer Roadmap schon irgendwo ist. Ich glaube, du hast immer das Problem, wenn du immer noch ein großes Wachstum und große Dependencies auf deinem Geschäftsmodell hast. Die haben viele Möbelhäuser, die haben sehr krasse Supply Chains.
Mhm.
Für die zu sagen, geh the Startup way und bilde eine eigene Startup-Unit in deinem Konzern und sag, okay, wir bauen jetzt einen Online-Shop, der super agil und super schnell ist, ist nicht einfach.
Das ist noch
eine
Freakshow für die, gell?
Es ist schwierig, diesen Turnaround zu machen, wenn du immer nur offline orientiert warst.
Mhm.
Und deshalb bewegt sich selbst ein IKEA sehr langsam. Das sind Bewegungen, wo wir gemerkt haben, wenn wir als Startup da reingehen und sagen, von Ground auf sind zwei digital denkende Personen dahinter, wir machen alles agil, wir machen alles sehr schnell und sehr hochskalierbar, sowohl die Technologie der Waren Wirtschaft, als auch die Anbindungsmöglichkeiten eines super analog denkenden Möbelherstellers kriegen wir sehr schnell und digital hin, als auch die Skalierung zum Endkunden, überall die Kunden zu bedienen, ob es jetzt in unserem Facebook-Shop auf Amazon.de oder Frankreich oder auf Mokebo.de ist, wir können überall die Kunden bedienen und wir können uns sehr, sehr viel schneller bewegen und für die Möbelproduzenten ist das nächste auch, was für Momo und mich, also Momo ist mein Mitgründer, was für ihn auch wichtig war, ist Kollaboration, das Gefühl zu geben, dass wir nicht der nächste Key-Accounter von Möbel XX Lutz sind, der gleichzeitig 100 verschiedene Hersteller bedient und immer nur sagt, diese Kommode nehme ich nicht, nur wenn sie weiß ist, nur wenn sie, mach noch das oder das, sondern wir gehen zum Möbelproduzenten und sagen, du bist Schreiner, du bist so gut in dem, was du machst, sag du uns, was ein gutes Produkt ist, was du gut produzieren kannst, zu einem guten Preis, in der richtigen Qualitätslage. Weil wir sind, wir kommen nicht, wir sind keine Produktdesigner, sondern wir kommen mit dem digital-E-Commerce-orientierten Ansatz und sagen, wir hebeln deine Fähigkeiten und das, was du gerne machst. Du produzierst gerne Möbel und du weißt am besten, was sich gut verkauft. Und das ist eine Kollaboration und es ist nicht, ich komme zu dir, lieber Möbelproduzent, und sag dir, wie es gemacht wird, sondern sag du uns, wie es gemacht wird, was produktseitig angeht.
Ich habe dir das vorher im Vorgespräch schon gesagt, dass mein Leben ja zu Kalendersprüchen verkommt. Genau. Aber auch da so ein bisschen so dieses, wenn du einen Experten am Tisch hast, dann solltest du die Fresse halten. Also ist so. Dann hör den Leuten zu, die in dem Bereich schlauer sind als du. Ja. Okay, cool. Was oder wie seid ihr aufgeteilt als Gründer? Ja. Wer übernimmt welche Rolle?
Wir haben uns, das war eine ganz natürliche Entwicklung. Wir sind seit Mai 2018 ja erst am Start. Und jetzt, vor 3 Wochen, haben wir uns mal so ans Drawing Board gesetzt und gesagt, wie teilen wir uns eigentlich auf? Es sind viele Dinge, die natürlich passieren. Ich bin sehr datenorientiert, ich bin sehr vertriebsorientiert. Und dann haben wir gesagt, was teilen wir auf? Und am Ende haben wir uns dafür entschieden, dass ich den Growth-Bereich abdecke. Das heißt Performance Marketing, Sales, Corporations und Business Intelligence. Ja. Das heißt, ich bin für alles, was nach vorne im Vertrieb passiert, dafür zuständig, den Plan, den Financial Plan zu bauen, alle Dateninstrumente so zu orchestrieren, dass wir halt wissen, wachsen wir. Wir sind ja Bootstrap, das heißt, wir sind noch nicht VC oder Investor funded, sondern wir machen unser Wachstum, generieren wir aus unserem Cashflow heraus. Das bedingt sehr, sehr viel Datenplanning, was können wir investieren etc. Und der Moritz, mein Mitgründer, ist alles, was alle Themen, die Business Development betreffen, zuständig. Er kümmert sich um die Ausbreitung der Selektion. Er ist der Hauptansprechpartner für unsere Möbelproduzenten, mit denen wir arbeiten. Und er ist für den ganzen Thema die Entwicklung der Marke Mokebo zuständig. Das heißt, er ist für Produkttexte, für die Bildsprache und Textsprache, wo wir uns ja auch sehr auszeichnen wollen, zuständig und treibt diese Sachen voran. Und was wir uns beide im Moment noch teilen, sind Operations, HR-Themen, Logistik-Themen. Logistik ist ja ein großes Thema unseres Geschäftsmodells. Ja? Klar. Wie bekommen wir das Sofa aus Polen zum deutschen Endkunden in München, Schwabing? Ja. Das teilen wir uns gerade noch und sagen HR, Logistik und Buchhaltung, Accounting teilen wir uns. Aber Development intern macht Moritz und Growth extern und Datenmodell mache ich.
Kommt von dir. Und wie funktioniert das? Wie lange kennt ihr euch schon? Also seid ihr so Sandkastenfreunde oder Schulfreunde?
Ich würde sagen Sandkastenfreunde ab dem Moment des Studiums. Also wir haben uns 2010 zum Dualstudium kennengelernt, haben dann zusammen in Kalifornien studiert, haben da in einem Zimmer 3,5 Monate in ein Zimmer uns geteilt und haben uns da eigentlich zu besten Freunden entwickelt. Lustigerweise ist er Dortmunder, ich bin Schalke-Fan, das sind da schon wieder Gegenpolitik. Sich aber anziehen.
Okay.
Und dann war es eigentlich so, er hat dann den Weg in die Strategieberatung genommen. Ich bin bei Amazon geblieben und wir haben uns ab dann wirklich so consultancy-mäßig betrachtet und immer wieder gesprochen, wenn einer einen Karrierestep vor sich hatte, ein Projekt abgeschlossen hat, den objektiven Dritten dazu geholt. Moritz gefragt, was denkst du ist das Beste? Und dann kam halt der Punkt in 2017 zu sagen, wir beide fühlen so viel Energie in uns und wir wollen Verantwortung übernehmen und wir scheuen uns nicht, große Entscheidungen zu treffen. Wir wollen uns selbstständig machen. Wir wollen was Eigenes schaffen, weil wir glauben, wir können damit viel bewegen. Und wir haben diese Inspirationsquellen etc. Und wir beide ergänzen uns gut als Freunde. Trotzdem hat er die Kreativität. Ich habe die Datengetriebenheit, wenn man die Sachen so in der Branche wie der Müllbranche, die noch so unterdigitalisiert ist, zusammenbringt und ein paar coole Sachen macht, dann kann man da echt was Schönes, Großes draus schaffen.
Und das klingt super, also auch von dem, wie sich es zusammenfügt. Es scheint so ein Rädchen ineinander zu greifen.
Total.
Wie war die Reaktion von eurem Umfeld?
Ja.
Und wie war eure eigene Wahrnehmung, als ihr gesagt habt, so, wir gehen jetzt von echt guten Berater- bzw. Amazon-Jobs in die Selbstständigkeit? Ja. Die waren ja bestimmt alle total begeistert und haben gesagt, das ist eine geile Idee, los geht's.
Ich meine, du kennst das wahrscheinlich selber, ich würde gerne auch über deine Erfahrungen da hören, weil es war gemischt. Ich erinnere mich, ein einschneidendes Erlebnis ist für mein Mentor, damals Director Amazon Music Deutschland. Ich erinnere mich, wie ich gezittert habe, zu ihm wirklich direkt ins Büro des Direktors sozusagen zu gehen und ihm mitzuteilen, dass ich kündigen werde, weil ich mich selbstständig machen möchte.
Krasser
und ich erinnere mich, als wäre es gestern, wo ich mich zu ihm hingesetzt hatte, ich habe das Büro vor Augen und dann habe ich gesagt, ich habe mich entschieden zu kündigen. Wir hatten ein riesiges Projekt mit dem Amazon Music Bundesliga Radio abgeschlossen, wo ich als Produktmanager für verantwortlich war. Und ich erinnere mich, wie er sagte, wahrscheinlich muss ich dir gar kein Gegenangebot machen, weil ich glaube, er kannte mich auch und wusste, dass ich einen relativ klaren Plan immer verfolge. Und wenn ich Entscheidungen treffe, dann stehe ich da auch ziemlich krass hinter und dann lasse ich mich davon nicht mehr abbringen. Und wie er dann sagte, ich glaube, ich kann dich davon sowieso nicht mehr abbringen, ich brauche dir gar kein Angebot jetzt machen. Und bei der Familie war das dann eher am Anfang nicht richtig wahrgenommen in Form von, ja, der Philipp hat jetzt da eine Idee, der ist bei Amazon, der macht da so einen guten Weg, jetzt spinnt er ein bisschen rum mit Momo zusammen, der wird schon wieder auf den Boden der Tatsachen kommen. Als sie gemerkt haben, dass es wirklich ernst wird und ich kündige bei Amazon und Moritz kündigt bei seiner Strategieberatungsfirma, dann kam so die Phase meiner Mutter beispielsweise, das erinnere ich mich auch noch gut, Angst. Philipp, was gibst du denn jetzt da auf? Deine Karriere, du bist auf so einem Weg, ne? Du könntest ins Ausland nach San Francisco theoretisch gehen, du kannst alles machen. Das war die Angstphase. Und als man dann gesehen hat, was sich daraus entwickelt und wir letzten Monat im August zum ersten Mal jetzt einen sechsstelligen Umsatz gemacht haben, 14 Monate nach Launch.
Wow. Herzlichen Glückwunsch.
Vielen Dank. Jetzt ist die Phase, in der, wow, das scheint die Mainz ernst. Das
und,
Modell,
es funktioniert.
Und es scheint zu funktionieren. Ja,
Und dann sagen alle so, bei dem habe ich es immer schon gewusst.
Genau,
und
jetzt ist
es genau. Wenn es irgendwo klappt, dann bei dem.
Wenn einer, dann der Philipp. Na, ja, lustig. Und das sind tolle Phasen, die ich da durchlaufen habe. Und im Freundeskreis ist es dann wieder andere Phasen von, man merkt, Momo und ich fragen uns oft, es wird ernst genommen, aber es ist nicht so, dass die dann sagen, wow, ihr beiden Entrepreneurs, sondern du bist immer noch der gleiche Philipp in deinem Freundeskreis und jeder macht sein Ding, aber du bist in dem Moment, in dem ich mein Laptop aufklappe, treffen wir ganz krasse unternehmerische Entscheidungen und jeden Tag ist ein neuer Tag und du musst wieder neu überdenken, ist das richtig etc. Aber als Freund bist du immer noch der gleiche Freund, der jetzt halt ein Start-upler ist irgendwo. Und so hatte das beruflich, privat, im Freundes- und Familienkreis so unterschiedlichste Phasen, die man da durchläuft. Also es ist echt eine spannende Reise. Bis heute.
Ihr seid noch nicht so lange jetzt unterwegs genau. Als Unternehmer. Aber glaubst du jetzt schon, dass sich das irgendwas in deinem Freundeskreis tut? Ich habe das bei mir bemerkt, ne? Ich bin häufiger, glaube ich, mit Unternehmern jetzt tatsächlich unterwegs oder mit Menschen, die so Intrapreneure sind, ne? Sagt man doch tatsächlich so. Also Leute, die in einem Unternehmen festangestellt sind, aber so arbeiten, als wäre es ihre eigene Abteilung, ne? Und merkst du das schon?
Ich hatte das ja spannenderweise dich auch vorhin mal kurz gefragt, weil du so ein erfahrener Entrepreneur ja inzwischen auch bist. Wie hat sich das so in deiner Reise, in der unternehmerischen Reise verändert? Und da hast du mir das ja auch nochmal so ein bisschen detaillierter erklärt. Ich finde auch, dass es sich dahin bewegt, weil die Gespräche, die du suchst, was ich unterschätzt habe, das ist neutral, aber was ich unterschätzt habe, ist, dass Mokebo ist jetzt Teil meines Lebens. Egal, ob ich mal Urlaub mache oder so. Ich bin den ganzen Tag, ich bin Mokebo. Genau, ne, das ist so, ich habe meine Verlobte und wir haben die gleiche tolle Beziehung wie vorher, aber Teil unserer Beziehung oder unseres Lebens ist jetzt auch Mokebo.
Und auch Momo.
Auf
eine ganz andere Art und Weise,
absolut.
Oder?
Absolut.
Das kenne ich nämlich so. Ich sag ja,
es ist genau so.
Ich habe es dir vorhin gesagt, also es ist so, als hätte man noch eine Ehefrau gefühlt, ne?
Ja.
Oder so, brother from another mother. Es hat auch nichts mehr eigentlich.
Absolut.
Also, es ist zwar auch noch Freundschaft, aber it's way more than that.
Ja, und genau das, vielleicht um da einmal einzusteigen, genau das macht es aus, dass es so wichtig ist, dass du den richtigen Mitgründer findest.
Total.
Weil Andrea, meine Verlobte, kennt Momo extrem gut. Die beiden verstehen sich super, super gut. Die kennen sich jetzt auch schon viele Jahre, weil sie weiß einfach, sie teilt mich mit meinem Business und mit dem Mitgründer, weil wir ein Zweierteam sind. Und das muss gut funktionieren. Das funktioniert wirklich wunderbar. Es geht sehr viel um Respekt, es geht um Vertrauen, es geht um Verständnis für verschiedene Lebenssituationen, in denen wir uns befinden. Aber nochmal, zum Thema zurückzukommen, mit wem umgibt man sich dann? Ich merke schon, dass diese Themen, keiner kann verstehen, wie sehr Arbeit jetzt Teil deines Lebens sein kann, wenn er nicht selber Entrepreneur ist und dieses Verständnis hat. Das heißt, man orientiert sich schon in Gesprächen über das eigene Geschäft an Leute, die auch gegründet haben oder die irgendwie Entrepreneurial Spirit versprühen, weil du dann erklären kannst, hast du das auch? Kommst du auch mal nach Hause und hast Existenzängste? Das ist ganz, ne, da braucht man sich nichts vormachen. Es gibt Tage, die wird es bei dir genauso geben, ne?
Natürlich.
Dann kommst du nach Hause und denkst, boah, geht das, wie geht das weiter? Ne? Das ist spannend, aber so viele Themen, so viele Entscheidungen. Und das kann jemand, der im Angestelltenverhältnis ist, ohne den jemals zu nahe zu treten. Denn ich respektiere das total.
Ja, absolut. Die arbeiten nicht wenige.
Genau, die arbeiten wahrscheinlich teilweise anders, aber einfach. Und die Fragen, die Fragestellungen, die man als Selbstständiger hat, sind einfach so extrem unterschiedlich. Und dann suchst du dir die Leute, die das verstehen und die das fühlen und dann sagen, Philipp, genau das habe ich vor 2 Jahren auch. Der Besitzer eines unserer größten Möbelpartner hat zu uns gesagt, es gab so viele Phasen, da hätte er für 2 Euro seine Produktion abgegeben. Na, Philipp, Momo, macht euch keinen Kopf. Es wird diese Situation geben. Ja. Geht da durch. Ne? Das ist die Ravioli-Zeit. Mach den Ravioli auf, ess sie auf und werf sie nicht weg. Du musst da durch. Und das sind so Sachen, die Momo und mich dann sehr prägen. Und dann sagen wir, ey, mit solchen Leuten zu sprechen, inspiriert natürlich nochmal.
Aber geil, dass es eine Ravioli-Zeit ist. Bei uns ist es nämlich die Yum-Yum-Nudel-Zeit.
Weißt du, kennst du diese,
genau, ja, klar,
diese Nudeln für 99 Cent?
Aufschütten.
Genau,
mit heißem Wasser drüber. Ganz genau.
Ja.
Witzig, wie das so ein Generationending ist. Ne? Früher war das so Ravioli-Zeit, jetzt so Yum-Yum-Nudeln.
Ja.
Lustig.
Ja. Ja, so ist es. Und dann suchst du diese Gespräche und die geben dir dann diese Sicherheit. Es ist aber auch genauso, brauchst du, glaube ich, auch die Freunde, die in anderen Lebensphasen sind, um diese objektive dritte Meinung auch zu bekommen und zu sagen, Philipp, jetzt mach dich doch nicht verrückt. Ein anderer Gründer und guter Freund von uns beiden hat immer gesagt, was soll schon passieren? Was soll schon passieren? Und das ist eigentlich so eine starke Aussage, weil... Das ist
der Hammer.
Ja,
ich habe das auch schon hier zum 100.000. Mal hochgekocht, aber meine Oma hat gesagt, ärger dich nur über Sachen, über die du dich noch in 5 Jahren ärgern würdest. Und was soll das sein?
Ja.
Gibt's doch gar nicht.
Spannend, gute Aussage.
Was... Oder ganz spannend nämlich nochmal, Andrea, deine Verlobte, wie hat die reagiert? Die kommt auch aus einer Festanstellung, gell?
Genau, die war auch bei Amazon.
Okay, und wie hat die reagiert? Ich finde das ja super spannend, weil du brauchst eine starke Partnerin. Machen wir uns nichts vor. Wenn du Unternehmer bist, brauchst du eine Partnerin, die muss nicht Unternehmerin sein, aber sie muss denken und fühlen wie eine.
Absolut.
So ein bisschen.
Ja.
Und auch genau anders übrigens, um dich auch am Boden zu halten.
Erstens das, aber ich glaube, und dann sprichst du wahrscheinlich auch als Erfahrung, du brauchst Unterstützung ohne Ende, weil du hast eine Partnerin und Andrea war von Tag 0 an meine größte Supporterin und von Tag 0 an die Person, die in mir so viel sieht, dass sie immer sagt, Philipp, wenn einer es schafft, dann du. Und natürlich verdienen wir gut Geld bei Amazon und ne, natürlich ist es jetzt eine Phase, in der ich vielleicht gerade erstmal sehr, sehr viel Mokebo-Fokus habe und nicht das Supergehalt beim nächsten Job habe.
Ja.
Aber und sie vielleicht trotzdem weiterhin gut verdient etc. Und da es gerade eine kleine Disbalance ist, aber sie unterstützt mich die ganze Zeit in dem Weg, weil sie sagt, es ist ein Longshot. Und ich vertraue, wenn einer sozusagen diesen Weg geht. Es geht nicht darum, dass wir jetzt in den nächsten 3 Jahren wieder auf dem gleichen Niveau sind. Wenn wir in 10 Jahren etwas schaffen, dass wir eigenständig sein können, dass du dein eigenes Geschäft hast, sie weiß, wie sehr ich das möchte und wie sehr mich das treibt, etwas anzupacken. Nicht wegen materiellen Dingen, sondern ich will verändern, ich will Dinge tun, die mir Spaß machen.
Verantwortung übernehmen.
Und sie unterstützt mich in jeder Phase und vor allem in den Momenten auch, wo es mal Fragezeichen gibt, ne? Und dann sagt sie, ganz ruhig, lass uns darüber sprechen, mach dir keine Sorgen, die Unterstützung, erstens, was soll schon passieren und zweitens, du hast all meinen Support, soll ich dir helfen, soll ich mal über was drüber gucken oder keine Ahnung, weil sie natürlich auch als Kauffrau sehr viel Ahnung hat, aber Unterstützung ist alles und davon erfahre ich halt so extrem viel, da kann man stolz drauf sein und ich sehe überhaupt keine Anzeichen dafür, dass wir hatten schon wirklich Drucksituationen, Momo und ich.
Klar.
Er hat seine Anni, seine Verlobte, die ihn extrem unterstützt. Ich habe Andrea, die uns extrem unterstützt. Und ich sehe keinerlei Anzeichen, dass in Drucksituationen, dass es dann irgendwie Sätze kommen würden wie, ja, dann hört doch auf oder, sondern da kommt, genau dann kommt jetzt erst recht, jetzt gibt Gas. Ne? Jetzt ist schwierige Entscheidung, jetzt Vollgas. Ne? Wir kriegen das hin, alle zusammen. Weil sie sind ein Teil davon.
Aber dann hast du genau die richtige gefunden, darauf eine Faust.
Danke schön,
ja. Was sind deine 3 Learnings aus, keine Ahnung, 14 Monaten Unternehmertum oder keine Ahnung, 15 Monaten, was auch immer. Aber was sind deine 3 Learnings, die euch wirklich nach vorne gebracht haben?
Ja. Also ich würde sagen, einerseits nie aufhören. Keep digging for more. Teilweise muss man wirklich genau in dem Moment, in dem man denkt, jetzt wird die extra Meile, die man gehen muss, um diese Situation zu überkommen oder die Schwierigkeit, die man da hat, zu überkommen, schwierig, erst recht dann sagen, jetzt geben wir Vollgas. Das ist die erste Sache. Die zweite Sache ist für mich definitiv nie den Weg des geringsten Widerstands gehen. Ich glaube, das ist der Anfang vom Ende, wenn man irgendwann anfängt, über Sachen drüber zu arbeiten und zu sagen, jetzt ganz konkrete Beispiele, der Produkttext ist jetzt nicht mehr so wie von den neuen Produkten, die wir launchen. Ja, dann ändern wir den und wir gehen nicht über da drüber und wir sagen nicht, dass, oh, das ist jetzt natürlich anstrengend, auf 10 Vertriebskanälen das zu ändern und wie machen wir das denn alles? Nie den Weg des geringsten Widerstands gehen. Das ist ein großes Learning, weil du hast einmal eine grüne Wiese, aber du merkst, wie schnell die Wiese nicht mehr so grün ist, selbst wenn du nur ein Startup bist. sondern dann merkst du, Sachen sind jetzt gefestigt, du musst sie immer wieder aufbrechen, hinterfragen, hinterfragen, hinterfragen. Und die dritte Sache ist, ich glaube, kreativ zu bleiben, kreativ für Ideen, kreativ zu sagen, Robi, schreib mir, lern noch mal den Uwe kennen, wir telefonieren, es ergibt sich was Tolles, das ist Kreativität und Inspiration, und zu sagen, offen zu sein, für Möglichkeiten, sich auszutauschen mit tollen Menschen, und nie aufzuhören, irgendwie nach neuen Lösungen zu suchen oder nach neuen Ideen, frischen Ideen im Geschäft zu suchen, die dein Geschäft extrem verändern können und in eine extrem andere Richtung lenken können. Also Kreativität, nie aufhören zu hinterfragen und zu arbeiten, sind auf jeden Fall Learnings, die uns beide sehr stark machen und Mokebo sehr stark machen. Ja.
Super genial. Ich wünsche euch viel Erfolg damit. Ich habe noch eine Frage an dich. Was ist für dich deine private Happy List oder auch die für Mokebo? Wo wollt ihr jetzt bis zum Ende des Jahres 2019 hin? Ja. Was hast du so vor?
Also die Happy List, sagen wir mal, ein materielles Thema ist, wir wollen die Million knacken dieses Jahr. Das werden wir auch schaffen. Das wäre natürlich aus Mokebo und finanziellen Gründen absolut ein Thema. Da freuen wir uns drauf. Nach einem Jahr als Bootstrap-Startup auch 1 Million Euro.
Das ist unfassbar. Für die da draußen, die das nicht so genau wissen, es ist unfassbar. Also wenn ihr das hinbekommt und ihr bekommt es hin, also Props dafür. Ja,
einmal
also auf Holz klopfen, was man beim Podcast nicht tun sollte, aber das hat's verdient.
Super, ja. Und privat ist es so, nächstes Jahr werde ich heiraten. Das ist natürlich für mich ein ganz großer Schritt mit der Frau, die mich immer unterstützt hat und die ich sehr liebe. Das ist natürlich für mich ein Thema, was mich extrem glücklich macht. Und auf meiner Liste ist das, ganz toll zu machen, ein tolles Fest mit allen Leuten, die uns wichtig sind, zu haben. Und dann das Baby wachsen zu sehen. Ne? Für mich macht es sehr glücklich, Wachstum herzustellen, auch Mitarbeiter zu schaffen, Mitarbeiterplätze zu schaffen etc. für meinen Job etwas zu bewegen, zu sagen, aus dem Nichts und ohne VC-Capital etc. bauen wir eine Organisation, die neue Mitarbeiter schafft, die neue Dinge in der Möbelindustrie schafft etc. Das ist, denke ich, für mich auf der Happy List zu sagen, das will ich erreichen, das will ich schaffen, ich will eine Veränderung herstellen und das sind so zwei Dinge privat und beruflich, die mich da echt antreiben.
Super schöne Happy List. Super schön, was ihr bisher geleistet habt. Ich find's cool. Ich find's eine coole Reise und ich würde euch auch gerne weiter begleiten. Wenn dir das hier Spaß gemacht hat, dann würde ich dich gerne vielleicht Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres,
jederzeit,
wenn die
Million
geknackt ist.
Das wäre eine sehr gute
noch Aufhänger. Vor der Hochzeit.
Ja.
Dich gerne wieder einladen. Ich wünsche euch viel Erfolg.
Grüßt
mir den Momo.
Grüßt
mir die Damen.
Danke.
Wenn ihr diesen jungen Mann kennenlernen wollt, dann werde ich euch hier unten einen Link reintun. Einmal zu Mokebo, aber auch zu Instagram. Vielleicht findet man dich dort.
Sehr gerne. Ja, auf
jeden Fall. Wenn ich auch privat ansprechen möchte.
Ich finde,
mein Instagram ist immer ein guter Weg.
Auf jeden Fall.
Perfekt. Also ihr findet den Philipp hier unten drunter. Und ich danke dir da draußen, dass du dabei warst, bei einer knappen halben Stunde. Und ich hoffe, es hat dir was gebracht, egal ob du ein Möbel-Startup starten möchtest oder nicht, aber es geht um die Denke und es geht um die Inspiration und es war ein wertvoller Talk.
Vielen Dank.
Herzlichen Dank auch, dass du gekommen bist aus Köln. Vielen Dank, dass du zugeguckt hast. Ich wünsche dir den größten Erfolg, den du dir nur selber vorstellen kannst und sogar noch ein bisschen mehr. Wir sind draußen und ich freue mich aufs nächste Mal, wenn du dabei bist. Hab eine schöne Woche. Ciao.
Ciao, ciao.
Ich freue mich, dass du dabei warst und ich habe hier noch einen Schmankerl für dich. Und zwar, wenn du Unternehmer bist, egal ob gerade in der Startup-Phase oder aber schon etabliert und dir noch so 2, 3 Hacks fehlen, wie du dein Business skalierst und nochmal komplett durch die Decke schießen lässt, dann habe ich eine Lösung für dich. Und zwar haben wir ein neues Projekt an den Markt gebracht, das heißt Startup Hacks Accelerator. Ist ein Beratungsprogramm, wo wir mit Hilfe eines E-Learning-Tools und einer One-on-One-Begleitung Unternehmen auf die nächste Ebene bringen. Du findest das Ganze unter startuphacks.de. Ich verlinke dir das ja auch unten drunter. Schau dir das an, wenn du Unternehmer bist und gerade startest oder aber mit Startup-Techniken dein bestehendes Unternehmen nochmal so auf die nächste Ebene schießen magst oder wenn du jemanden kennst, für den das interessant sein könnte, dann leite ihm das gerne weiter. www.startuphacks.de. Ich freue mich auf den nächsten Podcast mit dir zusammen. Bis dahin viel Erfolg.